This is not a test. This is rock and roll.
Hallo Jena! Hallo Jena, hier sind wir wieder fast live mit der KD Radio Show in großer, aber nicht voller Besetzung. Ich begrüße die geheimnisvolle Anna M., wie immer für das Dunkle und Jugendliche in der Sendung zuständig. Hallo Anna.
Hallo.
Mit dabei heute wieder die Radiokatze. Trotzdem werden wir keine Fehler machen, oder?
Nein, natürlich nicht. Hallo.
Alles klar. Ja, dann muss ich zwei Menschen begrüßen, die eigentlich da sein wollten und einen tragenden Part in der Sendung haben sollten, nämlich Marius und Kerstin. Was ist passiert? Die beiden haben versucht, mit der Bundesbahn aus Hannover pünktlich nach Jena zu kommen. Sie sind in Kassel gestrandet und mussten die Rückfahrt antreten, weil es unmöglich war, rechtzeitig ins Studio zu kommen. Also deshalb, Marius und Kerstin, sehr schade, dass ihr nicht dabei sein könnt. Vielleicht ergibt sich eine neue Gelegenheit. Und einen schönen Gruß auch an die Bundesbahn. Der Vorstandsvorsitzende ist ja gegangen worden. Aber so wie der Zustand der Bahn ist, können wir sicher sein, dass nichts besser, sondern vieles noch schlechter wird. Das war aber schon der letzte Misston in dieser Sendung. Ich begrüße die Psychologin und Soziologin des Monats, Monika Sklorz-Weiner. Hallo Monika.
Ja, hallo. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Monika Sklorz-Weiner. Ich bin Psychologin und arbeite im COD Familienzentrum für inklusive Begabungsförderung in Hannover. Darum wird es in dieser Sendung auch gehen. Gleichzeitig bin ich im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen aktiv und dort im Team Kindeswohl und Kinderrechte. Wir werden über das Familienzentrum auf jeden Fall gleich noch einiges hören.
Ja, damit ist schon ein bisschen vorweggenommen, was das Thema der heutigen Sendung ist. Wir sprechen über Early Excellence, Begabungsgerechtigkeit. Ein hochinteressantes Thema und wegen dieses Themas hat es Nightwish geschafft, in diese Sendung zu kommen. Das hat außer Hartmut Rosa sonst noch niemand hinbekommen, aber Monika hat es geschafft. Warum dieser Titel?
Es geht um ein Foto letztendlich, das aufgenommen wurde 1984. Für die Zeitschrift National Geographic. Das Foto ist um die ganze Welt gegangen. Es bildete eine junge Afghanin ab, die war zu dem Zeitpunkt etwa 10 Jahre alt. Und das Besondere daran waren ihre stechenden Augen. Also sie war in einem Flüchtlingslager in Pakistan und hatte auch jahrelang gelebt. Die Geschichte ist ganz interessant. Sie ist dann, als sie Anfang 40 war, gefunden worden. Damals lebte sie immer noch in Pakistan, hatte aber dann einen gewissen Grad an Berühmtheit erlangt durch dieses Foto, wurde in Pakistan verhaftet nach Afghanistan abgeschoben. Und dort hat interessanterweise die afghanische Regierung ihr ein Haus zur Verfügung gestellt. Sie war eine der ganz wenigen Frauen, die ein Haus hatte in Afghanistan. Und der Bezug zu unserem Thema ist etwas weitläufiger, weil es geht in diesem Familienzentrum auch darum, dass wir 26 Nationen im Familienzentrum haben. Und also Familien aus verschiedensten Nationen, die eben halt zu einem großen Teil auch geflüchtet sind aus ihren Ländern. Und das Besondere ist ganz einfach, dass wir einen sehr großen Zusammenhalt haben und sehr viel Integration, Wertschätzung in diesem Familienzentrum herrscht. Shabat Gula ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie es manchen Flüchtlingen ergeht. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten und deswegen auch ist es so wichtig, dass wir Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und unsere Hilfe brauchen, ihnen die auch geben.
Thema der heutigen Sendung Early Excellence, Begabungsgerechtigkeit. Hast du davon schon mal was gehört, Anna?
Nee, das ist für mich ein ganz neuer Ansatz.
Ja, so ist das immer bei den jungen Leuten. Eine Wissenslücke nach der anderen. Aber dazu machen wir ja diese Sendung, um die Wissenslücken zu schließen. Monika, erklär uns doch einmal, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt.
Ja, also viele haben vielleicht von dem Begriff Bildungsgerechtigkeit schon viel gehört. Begabungsgerechtigkeit hört sich jetzt erstmal anders an. Es ist tatsächlich auch etwas anderes. Bei Bildungsgerechtigkeit geht es ja darum, dass jeder Mensch den gleichen Zugang zur Bildung bekommen sollte. Aber bei dem Begriff Begabungsgerechtigkeit geht es darum, dass jeder ohne Unterschied die Möglichkeit haben sollte, seine Potenziale, Fähigkeiten und Möglichkeiten, auch Anlagen zu entwickeln. Und darum geht es tatsächlich im Kern. Der Humanismus beispielsweise hat das ja auch als Ziel definiert. Jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch sollte nach seinen Potenzialen gefördert werden. Bildung ist übrigens beim Humanismus ja auch ganz groß geschrieben. Hängt sehr miteinander zusammen. Aber zunächst einmal geht es darum, dass jeder Mensch unterschiedlich ist oder jeder Mensch ist anders als andere Menschen. Jeder Mensch hat andere Kapazitäten und Potenziale. Und der erste Schritt besteht immer darin, diese Potenziale herauszufinden. Und wenn man sie gefunden hat, kann man sie fördern. Und eigentlich, da kann man sich auch schon wieder auf den Humanismus stützen, ist es Aufgabe der Gesellschaft, für jedes Individuum diese Potenziale zu entdecken und zu fördern. Wenn das der Fall wäre, hätten wir eine unglaublich reiche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der alle Potenziale verwirklicht werden können. Und mal ganz nebenbei gesagt, die Verwirklichung der eigenen Potenziale ist auch etwas, was das eigene Individuum glücklich macht.
Da muss ich doch jetzt mal nachhaken. Also Verwirklichung der eigenen Potenziale, was hat das mit Crosby, Stills, Nash & Young zu tun? Warum diesen Titel?
Ja, also Crosby, Stills, Nash & Young haben diesen Titel in der Zeit der Hippie-Bewegung aufgenommen. Es geht letztendlich darum, dass man sich wendet gegen die Einschränkung der Freiheit von außen. Das war ja auch Ziel der Hippie-Bewegung. Sie richtete sich gegen den Vietnamkrieg, aber auch eben halt gegen die konservative Haltung der Elterngeneration. Und es geht in diesem Song darum, dass der Sänger sich die Haare schneiden wollte, aber es nicht getan hat und sich gefragt hat, warum er es nicht getan hat. Und immer wieder kehrt der Satz wieder, dass er glaubt, dass irgendjemandem schuldig ist. Und ich glaube, schuldig ist er das vielleicht seiner ganzen Generation. Und das erinnert mich wiederum an etwas anderes, was in der letzten Zeit passiert ist, als im Iran eine junge Frau inhaftiert wurde, weil sie kein Kopftuch getragen hat und es eine Revolution sozusagen im Iran dagegen gegeben hat. Und es ging da ja auch um Haare. Haare sind praktisch an der Stelle auch so eine Form des Widerstands, ein äußeres Symbol oder Kennzeichen. Und ein Satz ist mir besonders im Gedächtnis geblieben aus dieser Zeit, nämlich ein Redner hat mal gesagt, unsere Freiheit weht durch die Haare unserer Frauen.
Das waren die Loudspeakers, World in My Eyes. Und das ist eine georgische Gruppe, die ich zuvor noch nie gehört habe. Aber Monika hat sich diesen Song gewünscht. Allerdings müssen wir jetzt gewissermaßen von Georgien uns nach Nordengland begeben, denn dort ist dieses Konzept Early Excellence entstanden. Vielleicht kannst du uns das mal erzählen und erklären, wie das eigentlich zustande gekommen ist.
Ja, und zwar gab es in der Grafschaft Northamptonshire in England eine sehr starke Stahlindustrie. In den 30er Jahren boomte das dort. Aber nachher ist die Stahlindustrie dort eingegangen. Es hat dann dazu geführt, dass viele Familien drohten zu verarmen. Und es hat deswegen ein Regierungsprogramm gegeben, also das war die Grafschaft Northamptonshire, die Gelder zur Verfügung gestellt hat für ein Projekt, das Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt. Und dem ging allerdings auch ein Forschungsprojekt voraus, das in den 70er Jahren durchgeführt wurde von Chris Athey. Und zwar hat sie mit Vorschulkindern gearbeitet und auf Grundlage von Jean Piaget und seinen Schemas eigene Schemas entwickelt, also das heißt tatsächlich Schemas und nicht Schemata. Sie hat 42 aufgestellt, aber die braucht man nicht alle. Nicht alle sind im Early Excellence Ansatz verwirklicht. Es geht letztendlich darum, dass die Kinder in diesen jungen Jahren bestimmte Auseinandersetzungsschwerpunkte setzen. Also sie beschäftigen sich zum Beispiel hauptsächlich mal eine ganze Zeit lang mit Linien oder mit dem Eingrenzen und Einzäunen oder mit Rotieren oder Einfüllen oder Umfüllen. Tatsächlich erscheint das zunächst einmal relativ banal. In Wirklichkeit sind das aber ganz wichtige Grundlagen für ihre Entwicklung, weil beispielsweise, wenn sie sich mit Linien beschäftigen, dann geht es darum, die Länge von irgendetwas einzuschätzen, eine Vorstellung davon zu bekommen, was Anfang und Ende ist oder von Grenzen. Oder wenn sie umfüllen und einfüllen, dann beschäftigen sie sich mit Beschaffenheit von Materialien. Oder wenn sie sortieren mit Ordnungssystemen oder Kategorien. Das heißt, wenn sie sich in diesem Spiel befinden, und über das Spiel drückt sich ja das Kind aus, dann erforschen sie durch immer wiederkehrende Handlungen ihre Welt. Sie entwickeln physikalisches Verständnis beispielsweise über Mechanik. Auch über sich selbst natürlich lernen sie etwas. Deswegen ist das so wichtig. Der Early Excellence Ansatz, der versucht herauszufinden, an welcher Stelle sich ein Kind jetzt gerade befindet, oder im Rahmen des Early Excellence Ansatzes versucht man das. In unserem Kindergarten ist es zum Beispiel so, dass 3 pädagogische Fachkräfte ein Kind über einen gewissen Zeitraum beobachten, dann überlegen, wo befindet sich das Kind gerade, und eine beschäftigt sich dann einige Wochen mit diesem Kind im Rahmen eines eigenen Projektes, und darüber wird ein Buch erstellt, das die Eltern dann am Ende der Kindergartenzeit mitnehmen können mit Fotos und Texten.
Was ein Mensch sein kann, das muss er sein. Dieses Bedürfnis können wir Selbstverwirklichung nennen. Es bezieht sich auf den menschlichen Wunsch nach Selbsterfüllung, nämlich das Bestreben, sich in dem zu verwirklichen, was ihm möglich ist, um all das zu werden, zu dem er fähig ist.
Ja, das ist ein Zitat von Abraham Maslow. Abraham Maslow war ein wichtiger Psychologe im Rahmen der humanistischen Psychologie, die den Humanismus auch als Vorbild hat. Und es geht letztendlich darum, dass in jedem Menschen Potenziale stecken. Das Thema hatten wir vorhin schon. Und jeder Mensch wird letztendlich zu dem, was er sein könnte, was zu sein er fähig ist, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt, sich zu entfalten. Und für die Entfaltung ist letztendlich die Gesellschaft zuständig. Das heißt, ob ein Mensch im Kindesalter sich befindet oder im Jugendalter, gibt es natürlich verschiedene Angebote, die die Gesellschaft machen sollte, damit ein Kind oder ein Jugendlicher alles vorfindet, aus dem er herausfinden kann, was genau zu ihm passt. Und eine wichtige Arbeit bleibt natürlich für das Kind oder den Jugendlichen, sie muss aktiv daran arbeiten, herauszufinden, was seine eigenen Potenziale sind. Aber natürlicherweise möchte das jeder Mensch. Jedes Kind, wenn man es beobachtet, ist damit beschäftigt, herauszufinden, irgendetwas herauszufinden. Je älter die Kinder werden, also so im Jugendalter, geht es natürlich auch viel mehr darum, um die Frage, wer bin ich? Also etwas herauszufinden über die eigene Person. Aber zunächst geht es darum, etwas herauszufinden, über die Umwelt und die eigene Stellung dazu, die eigene Position im Rahmen der Umwelt.
Ja, es ist ja das Stichwort bzw. der Name Piaget schon gefallen. Wie hängt dieses Entwicklungskonzept von Piaget zusammen mit Early Excellence?
Also das ist ja eine Grundlage von Early Excellence. Bei Piaget geht es darum, dass er sich ja mit kognitiver Entwicklung befasst und damit, wie kognitive Entwicklung verläuft. Es geht jetzt praktisch darum, im Rahmen unseres Themas, wie kann ich die Kinder darin unterstützen, dass sie alle Möglichkeiten erhalten, ein kognitives Schema über die verschiedensten Bereiche zu entwickeln. Dazu müssen wir vielleicht mal wissen, was ein kognitives Schema ist. Das ist letztendlich eine mentale Struktur. Also das kann meinetwegen das Fangen eines Balles sein, bis hin zu einer komplizierten philosophischen Idee. Darüber wird im Kopf eine Struktur entwickelt. Je besser diese Struktur entwickelt ist, desto besser ist natürlich der Mensch dann nachher in der Lage, neue Informationen dort einzuordnen. Und deswegen ist es wichtig, so früh wie möglich solche Strukturen möglich zu machen. Und das macht genau der Early Excellence Ansatz. Das, was Piaget gemacht hat, hat sich ja auch auf die Entwicklung, kognitive Entwicklung von Jugendlichen, von Erwachsenen bezogen. Aber das, was der Early Excellence Ansatz tut, ist diese Idee genau auf den Vorschulbereich zu beziehen, auf kleine Kinder. Und bis man sich damit intensiver befasst hat, gab es da, glaube ich, sehr viele Missverständnisse. Man muss sich zum Beispiel vorstellen, ein Kind hat jetzt gerade das Thema Einwickeln und es wickelt jetzt seinen Bruder ein mit Tesafilm. Stellen wir uns das mal vor, dann könnte das ja zum Beispiel so sein, dass die Eltern jetzt sagen, du bist aber böse, das darfst du nicht. Das darf man natürlich tatsächlich nicht seinem Bruder einwickeln, also da müsste man schon etwas dazu sagen. Aber wenn die Eltern jetzt das Verständnis dafür haben, das ist ein Resultat seiner Entwicklung, weil er ist gerade dabei, sich mit dem Thema Einwickeln zu beschäftigen, haben sie ja von vornherein eine andere Einschätzung dazu oder eine andere Einstellung, die wertschätzender ist. Und dieses Verständnis, das wird im Rahmen dieses Early Excellence Ansatzes auch versucht zu vermitteln. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Und auch
kommen wir gleich noch dazu.
Ja?
Jetzt müssen wir erst mal wissen, war Van Morrison jemand, der frühkindlich gefördert wurde? Du hast ihn ja als 80-Jährigen ausgesucht.
Ja, deswegen, weil er jetzt gerade wieder eine neue CD veröffentlicht hat. Die heißt auch tatsächlich Remembering Now.
Das haben wir gehört, das Titelstück.
Ja, und ich finde, dass er in sehr poetischer Art und Weise einen Rückblick beschreibt, nämlich ich bin so, wie ich jetzt bin, aber das hat einen Anfang gehabt. Und er beschäftigt sich mit seinem Anfang. Er ist in Belfast geboren, das kommt auch in diesem Stück vor. Und letztendlich geht es bei jeder Form der Entwicklung auch darum, sich bewusst zu machen, dass das Hier und Jetzt, dieser Augenblick, in dem ich mich jetzt gerade befinde, genau der Wesentliche ist. Und Kinder sind, also im Kindesalter wird ja sehr viel an Grundlage gelegt. Und wenn ein Kind schon gelernt hat, dass es dabei wertgeschätzt wird, wenn es seine eigenen Potenziale selbstständig entwickeln will, dann hat es gleich etwas fürs Leben gelernt. Dann wird es ihm viel leichter fallen, einen Weg zu gehen, der seinen Potenzialen entspricht und den es selbst bestimmt und damit eben halt in seinem Leben auch sicherlich glücklichere Möglichkeiten finden, sich zu entfalten.
Das war The Working Class Hero, in dieser Sendung mindestens 2000 Mal gespielt, aber nie von Green Day. Wir haben die Green Day Version gehört, Working Class Hero. Und das bringt mich gleich zu einer kritischen Nachfrage, weil aus der soziologischen Perspektive natürlich früher oder später käme, also schön und gut mit der frühkindlichen Entwicklung sehen wir ja alles ein, Aber kann man damit wirklich Klassenschranken überwinden? Das ist ja der Working Class Hero, nicht? Der einfach in seinem Arbeiterleben gefangen bleibt, da er nicht rauskommt. Und wenn man sich so mal die universitäre Situation anschaut gegenwärtig, wir haben ja eigentlich eine Entwicklung wie in den frühen 1970er Jahren, also vor der oder unmittelbar nach der Studentenrevolte, wo wir so eine Art sozialen Numerus Clausus hatten und jetzt wieder haben. Das heißt, wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, ist es im Grunde ja sehr unwahrscheinlich, dass du höhere Bildung aneignest. Du machst vielleicht sogar das Abitur, aber du machst es dann in Fächern, wo die Berufsperspektive dann nicht mehr so doll ist. Ja? Wie würdest du auf so eine Kritik antworten?
Also da muss man erstmal wieder zurückkommen auf den Unterschied zwischen Bildung und Begabung. Wenn jedes Kind die Möglichkeit hat, seine eigenen Potenziale zu entwickeln, ich muss immer wieder darauf rumreiten, dann ist die Möglichkeit ja auch gegeben, dass es sich frei in eine vorwärtsweisende Richtung entwickeln kann. Und das ist im Grunde genommen jetzt die Voraussetzung für alles, dass Bildung zu ermöglichen, das muss man sich jetzt mal vorstellen, wo beginnt Bildung? Ist oft erst in der Schule, da sind ja viele Grundlagen schon gelegt. Und es geht letztendlich darum, dass man vorher schon herausfindet, welche Potenziale hat das Kind. Das machen wir zum Beispiel im Kindergarten unter anderem dadurch, dass ich dort einen Intelligenztest durchführe mit den Kindern, mit allen Kindern, die 5 Jahre alt sind. Und dann sehe ich ja zum Beispiel auch bei den Kindern, die schlechte Bildungsvoraussetzungen haben zu Hause, welche Potenziale sie haben. Und in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften und dann auch mit den Eltern versuchen wir dann genau an diesen Potenzialen anzusetzen und sie zu fördern. Wenn man sich vorstellt, das würde jetzt überall so gemacht werden, dann hätten wir schon mal eine viel bessere Voraussetzung für Bildung, die dann darauf aufbauen kann. Und wenn man jetzt mal überlegt, was ich vorhin gesagt habe über den Early Excellence Ansatz, wenn das frühzeitig geschieht, dann kann man, das muss man sich mal vorstellen, das ist in diesem Forschungsprojekt herausgekommen, von dem ich vorhin gesprochen habe, den Intelligenzquotienten, der ja über Intelligenztests gemessen wird, um bis zu 25 Punkte erhöhen. Also in dem Forschungsprojekt kam heraus, dass die Kinder, die daran teilgenommen haben, im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe eben halt wesentlich höhere, bessere Fortschritte gemacht haben in Bezug auf diese kognitive Entwicklung. Und wenn wir das bei allen Kindern machen würden, dann hätten wir sicherlich eine ganz andere Situation.
Tja, warum machen wir das eigentlich nicht, Anna?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannender Zusammenhang zwischen, man braucht eigentlich erstmal Begabungsgerechtigkeit, um dann auf Bildungsgerechtigkeit aufzubauen. Warum machen wir das nicht? Ich würde sagen, da gibt es viele gesellschaftliche Strukturen, die dem entgegenwirken. Und ich habe jetzt beim Zuhören so ein bisschen an meine eigene Biografie gedacht und auch an vor allen Dingen an meine Schulzeit dann, weil wir hatten mal zwischendurch so ein Sondersystem, ich meine, das bezieht sich dann jetzt wieder auf Bildungssystem, so eine Besonderheit in Bremen, dass wir die Einteilung nach der 4. Klasse erstmal abgeschafft haben und das passierte erst zur 7. Klasse hin. Und wir hatten dann sozusagen eine Schule für alle. Und es war sehr spannend, weil wir hatten eigentlich eine Brennpunktschule, wir hatten einen Schullehrer, der aber immer gesagt hat, jeder kann was gut, so ein bisschen hat es mich daran erinnert und hat dann ein sehr gutes Konzept gefahren und wir hatten einen wahnsinnig hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und das Problem war aber, nach der 7. Klasse war das ein Cut und es gingen dann trotzdem die Leute, die ich geschätzt und kennengelernt habe, dann halt auf die Hauptschule und die anderen aufs Gymnasium und so weiter. Und da hat sich das sozusagen wieder reproduziert, die Ungerechtigkeiten. Aber an dem Punkt finde ich das schon sehr spannend, weil man dann sehr früh ansetzen kann.
Ja, da ist ja noch ein anderer spannender Punkt. Das Konzept entsteht in einer Industrieregion im Niedergang, nicht? Kann man da eigentlich Erfolge ausweisen? Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, aber bei diesen Northamptonshire Experiment, kann man sagen, was da rausgekommen ist?
Ja, also das ist enorm gewachsen in der Zeit, in der es existiert. Es gab in Northamptonshire einen Ort namens Corby, in dem ist das Penn Green Center for Children entstanden. Das hat erst relativ klein angefangen und hatte dann nachher aber, das Zentrum hatte 110 Mitarbeitende, sehr interdisziplinär organisiert. Also es waren auch Sozialarbeiter beispielsweise daran beteiligt, die in die Familien gegangen sind. Ich finde, der großartige Erfolg dieser Herangehensweise, der zeigt sich nicht nur dadurch, dass die Kinder natürlich enorm gefördert wurden, sondern auch die Eltern. Und das ist das Wichtige an diesem Konzept des Familienzentrums, was da, also so nennen wir das hier in Deutschland. Es geht darum, letztendlich erstens, jedes Kind ist begabt. Zweitens, die Eltern sind Experten für ihre Kinder. Das heißt, die sind nicht sozusagen Gegner, sondern ganz im Gegenteil, die werden einbezogen. Und die werden so weit einbezogen, dass eigentlich idealerweise in so einem Familienzentrum auch Elternbildung stattfindet. Im pädagogischen Bereich natürlich hauptsächlich, aber was eben halt auch sehr gefördert wird, ist die Möglichkeit für Eltern auch selbstständig im Familienzentrum tätig zu werden. Bei uns im Kindergarten gibt es zum Beispiel Nähkurse, die Eltern selber organisieren, oder sie treffen sich abends und kochen pakistanisch oder indisch oder wie auch immer oder afrikanisch in unserer Küche. Es gibt unser Elterncafé, wo sich die Eltern treffen können und jemand aus dem Team auch dabei ist. Wir haben eine Stadtteilmutter, die kommt jetzt momentan gerade aus Ghana. Die sind normalerweise 2 Stunden am Tage beschäftigt und sie vermittelt sprachlich, die spricht Chi, Englisch und Deutsch, oft dann zwischen den Familien und dem Kindergarten, falls es sprachlich Schwierigkeiten gibt, aber eben halt auch in Bezug auf die Kultur. Sie unterstützt auch das Elterncafé. Und was ich jetzt wichtig finde, in diesem Rahmen werden Menschen, die sich auf diese Art und Weise engagieren, auch gefördert. Margaret, das ist unsere Stadtteilmutter aus Ghana beispielsweise, die macht jetzt eine Ausbildung als Sozialassistentin. Kiras, die wir vorher hatten, die studiert jetzt Sozialarbeit. Und der Hintergrund ist ganz einfach, tatsächlich auch, wenn Potenziale erkannt werden, dass man dann auch die Bildungsangebote macht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine Familienbücherei, die auch dem Stadtteil offen steht. Es gibt Informationsveranstaltungen für Eltern, Elternnachmittage themenbezogen. Es gibt auch eine Öffnung in den Stadtteil hinein über Feste beispielsweise oder indem sich der Kindergarten an Netzwerken im Stadtteil beteiligt und Kursangebote, die allen Menschen oder Familien im Stadtteil offen stehen, gemeinsam wachsen, Gruppe nennt sich das beispielsweise. Da sind Familien mit Kindern unter 3 angesprochen, die dann zu festgelegten Zeiten in den Kindergarten kommen können. Und dort gibt es eine pädagogische Fachkraft, die dann mit den Familien etwas macht.
Ja, das klingt alles sehr gut. Bevor wir da weitermachen und auch mal die Frage stellen, was man eigentlich in Thüringen lernen könnte, hören wir erst noch mal Musik. Was hören wir da?
Wir hören von Yasmin Hamdan Ballad. Und zwar ist Yasmin Hamdan eine Sängerin, die aus Jordanien kommt. Manche kennen sie vielleicht von Only Lovers Left Alive, diesem Film von Jim Jarmusch. Da hat sie einen kurzen Auftritt. Ich finde die sehr spannend, diese Sängerin. Und in diesem Stück Ballad geht es tatsächlich um ein politisches Thema, weil sie kommt ja aus Jordanien. Sie wohnt tatsächlich in Paris und Beirut. Und es geht um die Situation in Jordanien und die, ja, sagen wir mal, Hilflosigkeit, die man in der Situation als Bürger dieses oder Bürgerin dieses Landes empfindet.
Großartiger Song. Wir denken an viele Menschen, die Geiseln der Hamas, die Menschen, die in Gaza, im Jordanland, in der Westbank leiden und so weiter. Aber zum Thema Begabungsgerechtigkeit. Wir könnten noch ellenlang über dieses Thema sprechen. Was ist dir besonders wichtig, Monika?
Also mir ist noch wichtig, dass es Stiftungen gibt, die fördern in dieser Richtung. Zu nennen wäre da für uns jetzt die Karg-Stiftung beispielsweise, die Kinder mit Hochbegabung fördert, oder die Heinz und Heide Dürr-Stiftung, die den Early-Excellence-Ansatz fördert. Aber man kann sich dann auch immer die Frage stellen, bei so wichtigen Themen sollte eben halt das Land, die Stadt und so weiter ja auch dabei sein und fördern. In Hannover ist das so. Die Stadt Hannover fördert die Familienzentren sehr. Es gibt 51 Familienzentren in Hannover. Das wäre schön, wenn das überall so wäre. Ja, es ist einfach wichtig, dass die Kinder dieses Landes überall, egal ob in Thüringen oder in Niedersachsen oder wo auch immer, die Chance bekommen, sich zu entfalten. Und schön wäre es, wenn man sich an dem Beispiel von Northamptonshire orientieren könnte. Da hat es ja funktioniert. Die Menschen waren arm, genau wie in Thüringen sind die Menschen ja auch, viele Menschen, die arm sind in Thüringen. Es könnte sich so schön entwickeln in eine so wunderbare, vorwärtsweisende Richtung in Wirklichkeit.
Das war ein wunderbares Schlusswort, fast. Bring doch mal alles, was du sagst, in einem Satz auf den Punkt.
Genau, mit dem Motto unseres Kindergartens: Vielfalt bereichert.
Vielfalt bereichert, das ist ein wirklich großartiger Schluss dieser Sendung. Ich bedanke mich bei der geheimnisvollen Anna M., ich bedanke mich bei der Radiokatze, ich bedanke mich bei der Psychologin des Monats, Monika Sklorz-Weiner. Ich bedanke mich, obwohl sie es nicht geschafft haben oder gerade weil sie es nicht hergeschafft haben, bei Marius und Kerstin und dem gesamten Team in Hannover. Hoffe, dass das ausstrahlt. Und eines ist auch klar, ohne Begabungsgerechtigkeit keine Revolution, und ohne Revolution kommen wir nie zu einer Lösung. Ebo, free!